Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen, fast live aus Berlin.
Ich möchte Gegenüber zu Wort kommen lassen, die etwas ganz Besonderes erlebt haben, einen spannenden Beruf ausüben oder anderen einfach nur etwas Gutes tun. Denn auch das kann so einfach sein. Zu meiner Premierenfolge habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Eine Frau, die ihr Leben wahrscheinlich wie kaum eine andere mit tänzerischer Erfüllung bereicherte. Berlins vielleicht ältestes Revue-Girl und das mit jugendlichen 82 Jahren. Herzlich willkommen, Helga Molling.
Ach, vielen Dank. Das ist aber lieb von dir. Danke. Ich bin sehr gern gekommen.
Das freut mich, Helga. Ja, wir kennen uns ja seit 2013, als ich als Pressesprecher an den Friedrichstadtpalast in Berlin gewechselt bin. Erinnerst du dich eigentlich noch an unsere erste Begegnung? Das war bei einem Mitarbeiterfest im ehemaligen Filmtheater Kosmos an der Karl-Marx-Allee in Berlin.
Ja.
Da hast du dich mir als Helga aus der Gästebetreuung vorgestellt.
Ja.
Und ja, um mich war es dann direkt auch geschehen.
Ach, das ist, also nein, das ist fast beschämend, nein, aber das kann stimmen. Ja, wir hatten da ein großes Fest, das ging ja fast bis morgens. Ach ja, da haben wir uns alle getroffen, da war das Ballett und die Artisten und die Musiker. Ja, das war der gesamte Palast, war da zu Gast.
Genau, so ist es.
Ja,
und du
genau.
Bist, und das darf man durchaus erwähnen, du bist 1940 geboren,
ja,
während des Zweiten Weltkrieges in Dresden.
Mhm.
In einem Jahr, in dem zum Beispiel auch der spätere Bundespräsident Joachim Gauck zur Welt kam, kurz nach dir, er ist übrigens 3 Tage jünger.
Donnerwetter.
Ja, man sieht es dir nicht an. Ja. Wie hast du denn die damalige Zeit in Erinnerung? Wann war dir klar, dass du vielleicht auch am Friedrichstadtpalast in Berlin auf der Bühne stehen möchtest?
Also ganz kurz angerissen, wir sind die Familie 46 dann nach Chemnitz erstmal, das wurde ja dann Karl-Marx-Stadt. Dort bin ich zur Schule gegangen und habe auch was gelernt, habe einen Beruf gelernt und bin später dann, wie gesagt, zum Friedrichstadtpalast. Ich hatte meine Prüfung an der staatlichen Ballettschule gemacht und habe dann vorgetanzt und 64 war das, also 1964, und dann bin ich da hängen geblieben und habe getanzt bis die Spielzeit 79-80 und dann bin ich gewechselt ins Büro.
Das war jetzt schon fast sein Lebenslauf in also 5 Sätzen.
Das ist auch die weniger interessante Zeit, würde ich sagen.
Ja gut, für Außenstehende ist es natürlich umso spannender mal zu hören, wie es denn sich entwickelt hat, auch von Dresden eben über Chemnitz nach Berlin zu kommen. Das war ja auch eine schwierige Zeit, ja, nach dem Krieg.
Ja, ich bin in einem Volkskunstensemble gewesen, habe Volkstanz gelernt. Und habe, wie gesagt, später auch Ballettunterricht genommen. Und dann habe ich vorgetanzt, also in der Ballettschule habe ich die Prüfung gemacht und bin dann zum Friedrichstadtpalast.
Genau, du hast dann schließlich im Jahre 1964 als Tänzerin angefangen am alten Friedrichstadtpalast, am Schiffbauerdamm.
Genau.
Der deutsche Alltag, der war ja damals von der Berliner Mauer geprägt. Der Liter Benzin kostete 65 Pfennige und der Durchschnittslohn lag bei 552 Mark im Monat. Los ging es jedoch mit dem Vortanzen auf dieser riesigen Bühne.
Ja, das war natürlich ganz aufregend, diese Riesenbühne allein dazustehen und die Direktion und alle, die dazu gehörten, von der Ballettmeisterin angefangen, die unten saßen im Saal und nun zugeguckt haben für ein paar Schritte, die mir gezeigt wurden, mach mal so und ein Battement machen und die Haltung und schau in den Saal. Und dass dann der Wolfgang E. Struck hat dann gesagt, so, die nehmen wir, das ist gut, es reicht uns. Und dann bin ich, also ohne Herzklopfen, Gott sei Dank, war ich in meiner geliebten Garderobe erstmal und diese herrlichen Kostüme und schon der Geruch war so ganz anders. Ach, das war dann ein Leben.
Ja, das glaube ich dir. Aber wie darf man sich das denn so vorstellen, wenn du sagst, die nehmen wir? Ja, da hängt ja auch eine Menge Arbeit dran. Du gehst da zum Vortanzen hin. Warst du da alleine? Stand man da irgendwie erst nacheinander?
Erstmal allein und dann hat man natürlich das Ensemble, in dem man hat die Proben, jeden Tag Training. Und es war so, in dieser Zeit, als ich anfing, war noch jeden Monat ein neues Programm. Wir haben dann erst in den Ende der 60er Jahre, ja, fast 1970, gab es dann 2 Monats- oder 3-Monats-Programme. Wir hatten zum Beispiel ein Programm, da war Manfred Krug der Hauptgast Und da wurde eine ganze Revue um ihn herum gestellt. Also das war natürlich aufregend. Und wir hatten immer große Namen im Haus. Ob das ein Gilbert Bécaud war, den wir umrahmt haben, oder auch mit wunderbaren Tänzern oder Kollegen aus der Tschechoslowakei, ob die Helena Vondratschkova, ob Jiří Korn. Also wir hatten immer tolle, großartige Menschen um uns rum.
Also ihr hattet, die halbe Welt war ja bei dir zu Gast oder bei euch zu Gast.
Ja.
Aber das mit dem Durchschnittslohn, der bei 552 Mark lag.
Nein, wir hatten sehr viel weniger.
Ja.
Aber in den, also die letzten Jahre dann hatten wir 550 Mark.
Mhm.
Das war aber wirklich dann kurz bevor ich aufhörte, die letzten 3-4 Jahre war das erst erhöht worden.
Und davon konnte man auch einigermaßen
leben. Naja, die Miete war sehr niedrig damals. Und ich muss sagen, was die Grundnahrungsmittel waren, die waren ja gestützt oder die waren ja, das war ja erschwinglich.
Ja.
Ob du Brot brauchtest, Mehl und Zucker und diese Geschichten, alles andere, wenn du die Luxusartikel gehörte schon ein Kühlschrank dazu oder einen Teppich zu haben oder sich die Wohnung einzurichten. Das war alles mühsam und teuer und vor allem, es gab ja keine Abzahlungen, sowas gab es ja nicht.
Mhm.
Man musste immer alles sofort bezahlen. Und wenn man es nicht hatte, na ja, dann ist man eben, ach Omi, brauchst du noch den Stuhl und kann ich nicht diesen kleinen Schrank haben? Und so haben wir uns das Leben eben schön gemacht.
Ja, das gehört ja auch zum.
Und das war auch nicht so vordergründig. Vordergründig war der Beruf. Und der war ja auch die meiste Zeit. Sieh mal, es war früh um 10 Training eine Stunde, dann war Einstudieren und immer anschließend noch Umstudierung. Es war doch mal jemand krank oder es wurde etwas gewechselt. Also jedenfalls, es war bis 2 Uhr war Dienst, dann waren ein paar Stunden frei und ich glaube, wir haben um 7 damals angefangen, Vorstellungen. Mhm. Bis 9:30.
Mhm. Aber das waren ja lange Tage. Also
das
wenn
war,
ich jetzt mal
ja, und wir haben natürlich nur den Montag frei gehabt.
Ja.
Und von Dienstag bis Sonntag jeden Tag Vorstellung und die Wochenenden immer doppelt.
Die klassische 6-Tage-Woche auch an Feiertagen,
immer.
Weihnachten.
Und das immer durch. Da wurde, wie gesagt, und dann gab es eben diesen einen freien Tag, das war der Montag.
Ja.
Das war manchmal sehr hart.
Ja, das glaube ich dir. Du hast ja auch relativ spät mit dem Tanzen angefangen. Deine Prüfung hast du an der staatlichen Ballettschule abgelegt.
Ja, ja.
Die Mindestgröße für Damen betrug 1,65 Meter. Und
ich habe gerade so das Maß gehabt. Es gab auch schon etwas größere Damen, so 1,67 Meter, aber jetzt natürlich, also André, ich muss dir sagen, unsere schönen Mädchen, ja. Die sind alle mindestens 1,72, 1,75 und wenn man da vorbeigeht und in den schönen Kopf putzen und die schicken Kostüme, ach, da geht mir das Herz auf. Ich reiche den gerade mal bis an die Schulter. Ich bin wie ein Zwerg.
Ja, also eine Zwergin bist du nicht.
Nein, aber das ist so, man ist gegen, das sind anders gewachsene Menschen.
Ja, aber auch du bist ja in der Zeit gewachsen. Du bist von der kleinen Mo, wie dich die Kolleginnen damals nannten,
ja,
ich weiß.
Ich bin immer noch die Helga Mo.
Die kleine Helga. Die kleine Helga ist eben nicht mehr so klein, sondern sie wurde zu einer sportlichen Tänzerin mit kerzengeradem Rücken.
Ja, war so mal.
Das gehört ja auch dazu. Viele Musiker lebten in West-Berlin und haben jeden Abend auch im Osten gespielt. Und ich weiß, dass der leitende Bühnenbildner auch aus West-Berlin kam.
Unser Herr Leder, ja.
Genau. Auf was musstet ihr denn damals oder du persönlich achten? Also von der Lebensweise bis zur Ernährung. Du dürftest ja auch jetzt nicht innerhalb von 4 Wochen 10 Kilo zunehmen.
Nein, das nicht. Zum anderen war es so, wir waren, sagen wir, sehr feminine Figuren. Wir hatten also eine Taille und ein bisschen Hüften. Und das waren, wenn man jetzt eine Girl-Reihe sieht, die sind, heute sind das bildschön gewachsene Mädchen, alle gleich, wunderschön. Wir waren auch gleich, aber wie oft höre ich dann das sagen, ach, ihr wart aber auch wie die Puppen.
Mhm.
Hübsch anzusehen, aber eben, ja, anders, jünger, anders, kleiner oder anders gewachsen. Es ist eine andere Generation jetzt.
Das sowieso, aber es waren eben damals auch andere Zeiten. Also Stichwort Grenzübertritt, jeden Abend mal eben wechseln. Wie hat das denn in der Praxis funktioniert?
Du meinst, was meinst du jetzt?
Also wie kam man, wenn man in West-Berlin gelebt hat oder seine
Wohnung
hatte?
Also zum Beispiel
Herr
Leder, der hat ja die Kostüme und auch die Bühnenbilder gemacht.
Ja.
Und der hat, der kam auch vielleicht nicht jeden Tag, Aber der hatte einen Grenzübergang an der Invalidenstraße, ist er, glaube ich, rübergekommen. Und das war, ja, er hatte einen Vertrag mit dem Haus und, weiß ich, mit dem vielleicht Minister für Kultur, also Ministerium für Kultur oder, also da bin ich überfragt. Das hat funktioniert. Und er hat ja bis auch das neue Haus noch mit eröffnet, also in den 80er Jahren. Und wir haben ja seinen 100. Geburtstag noch gefeiert.
Wow.
Ja, wunderbar. Ja,
das schaffen wir bei dir definitiv auch noch.
Na sicher, natürlich.
Aber das ist noch ein bisschen hin. Du hast gegenüber der BZ 2015 in einem Interview erwähnt, ich zitiere, heute sind die Damen viel schmaler und gerader. Bei uns ging alles um die Taille. Wir sollten aber Hüften und Keulen haben.
Oh, na, ja, na,
wie kam es denn dazu?
Nein, also die Mädchen waren auch schlank. Und wir brauchen auch nicht, doch man hat natürlich auf die Ernährung geachtet. Aber dass man jetzt so richtig sich kasteit hat, das war es nicht. Man hat einfach keinen Gänsebraten gegessen. Und wenn ich Doppelvorstellungen, da gab es kein Mittagessen vorher. Das ist ja normal, dass man auch abends zur Vorstellung dann nichts gegessen hat. Und abends nach dem Nachhauseweg, naja, noch ein Apfel und damit war es das.
Ja, ja. Aber was schwerer geworden ist, das waren die Kostüme, die waren unglaublich schwer,
ja,
selbst die Wäschestoffe.
Hatten, wenn ich mir vorstelle, unsere Cancan-Kostüme, die wir hatten, da waren so aus Wäschestoff die Unterkleider oder die Unterröcke, das war alles, es waren schwere Stoffe. Heute, das ist ja, also zauberhafte Stoffe, leicht und wunderschön. Wir haben auch wunderschöne Kostüme gehabt, aber es war alles und auch mühsamer und es musste auch sehr teuer bezahlt werden. Und wenn man sich vorstellt, man zieht 24 Girls an, jede bekommt ein Kostüm bestickt mit Steinchen und mit Perlen, das kostet alles Geld. Ja, das und das war aber auch, es war edel, es war schick. Mhm. Und gerade für Herrn Leder, ich war ganz oft das, wie sagt man, heute sagt man ja Model, also ich war das, wie sagt man, Anfangsmodell, dass er gesagt hat, also Helga Mo, Sie müssen heute mal kommen, ich muss was anprobieren. Und dann wurde er eben an mir abgesteckt und umgesteckt. Das war sehr, sehr, sehr angenehm und sehr schön. Und da habe ich manchen Nachmittag auch noch im Palast verbracht.
Also du warst die tänzerische Vorlage für die Kostümanprobe.
Manchmal. Also für die Gruppe habe ich sehr oft das gemacht, ja.
Und du warst ja auch viel unterwegs mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Ihr hattet viele Gastspiele. Die Truppe, so hast du sie immer genannt.
Ja.
Wo wart ihr denn da unterwegs in der Welt?
Also wir waren natürlich nur im sozialistischen Ausland, haben wir gesagt. Wir waren in der Sowjetunion, wir waren in Polen, in der Tschechoslowakei, in Prag. Wir haben damals auch die 25-Jahres-Feier in Prag bestritten, das Ballett. Und natürlich in Ungarn, also wunderschöne Tourneen und wir wurden verwöhnt und also man hat uns geliebt und wir hatten auch sehr, sehr schöne Programme. Die wurden extra dann speziell für die Länder produziert. Ja, produziert. Und dann war auch noch etwas ganz wichtig, dass die Solisten, wenn wir ins Ausland, die sprachen oder sangen in den Sprachen dieser Länder. Genauso war es dann umgekehrt, ob aus Ungarn oder aus Rumänien, Bulgarien, wir hatten wunderbare Sänger, oder aus Jugoslawien, die sprachen dann, die haben alle Deutsch gesungen.
Ja.
Heute ist natürlich eben alles Englisch, naja, da müssen wir uns dran gewöhnen.
So. Gut, das waren andere Zeiten inzwischen, gerade auch in Berlin. Sehr international, ja.
Ja, natürlich.
Du bist aber in deiner Karriere auch nicht nur Menschen begegnet, sondern manchmal auch Eisbären. Es gab tierische Momente. Kannst du uns vielleicht mal kurz erzählen, was es mit dieser Eisbärengeschichte auf sich hat?
Der Palast hat im Winter, die Zirkusse, die es in der DDR gab, hatten ein Winter, wie sagt man das?
Winterprogramm.
Die haben Pause, eine Winterpause. Und das war in Hoppegarten, da war wie nennt man denn das?
Ja, Winterpause wahrscheinlich, oder?
Und dann haben wir, der Palast, die Artisten und auch die Tiernummern, damit die arbeiten konnten im Palast, haben die dann ihre Programme bekommen.
Ja.
Die sind engagiert worden und dadurch waren natürlich sehr viel Tiernummern auch bei uns unterschiedlich. Und zur Eröffnung des neuen Hauses, da haben wir von der, ich weiß den Vornamen nicht, von der Böttcher, die Eisbären, die hatte 8 große Eisbären, die war seinerzeit in Amerika zu Gast, also auf Gastspielreise und kam zu uns zur Eröffnung des Hauses mit dieser großen Eisbärnummer.
Ja.
Also das war schon imposant und toll. Ja.
Und das waren nicht die einzigen Tiere, die auf der Bühne standen?
Nein, wir hatten auch Pferde. Wir hatten, dann gab es die Schwarzen Panther von Colldam. Dann gab es auch eine, aus der Schweiz, die Gassers mit ihren Seehunden. Also wir hatten ganz internationale Tiernummern auch.
Und nicht zu vergessen die Pudel, kann ich mich noch an
meiner Zeit
erinnern.
Ja, das war jetzt in der neuen, ne? Das war bei in der letzten Revue, ja.
Das war eine schöne Zeit.
Ja.
Der Palast hat ja eine bewegte und wechselvolle Bühnengeschichte, die begann ja 1919 mit der Eröffnung des großen Schauspielhauses durch Max Reinhardt. Unter den Nationalsozialisten 1934 in Theater des Volkes umbenannt, heißt das Haus seit 1947 Friedrichstadtpalast. Ja. Und steht seit 84, das hatten wir schon kurz erwähnt, an der Friedrichstraße 107. Zu dieser Zeit war ja auch die Stasi natürlich überall präsent im Alltag. Man versuchte auch dich anzuwerben. Du hast das auch in einem Interview vor einigen Jahren erzählt, aber das ging nicht. Das wolltest du auch nicht. Du machtest da nicht mit und du warst ihnen wohl auch zu gesprächig.
Ich war, ich habe das dann auch abends in der Garderobe gesagt, stellt euch mal vor, heute war jemand da, die wollten, dass ich hier etwas erzähle. Na, das klappt doch mit mir nicht. Nein, das funktioniert nicht mit mir.
Ja.
Also entweder ich sage was und das ist die Wahrheit oder dann lasse ich es ganz weg.
Mhm.
Und es geht nicht, dass man mich über andere Menschen einfach ausfragt. Vor allem, ich hätte dann ganz gerade ausgesprochen und hätte gesagt, na, ich mache das und das auch oder ich habe auch Freunde im Westen. Warum sollen das andere nicht haben?
Ja.
Und damit war die Sache vom Tisch.
Für dich war es vom Tisch, aber du bist ja dennoch bespitzelt worden, wie viele andere auch am Haus. Ne?
Wie viele andere, natürlich. Hm. Aber das ist eben dieses Land gewesen.
Ja.
Und andererseits haben wir wenig damit zu tun gehabt, dass es im Nachhinein, als man auf einmal die Papiere in den Händen hatte, dass man gesehen hat, ach Gott, ausgerechnet ein Freund, wo man, ach nee, das geht doch nicht, warum mag der das? Aber wir wissen auch, wie oft Sachen erzählt wurden aus dem Zusammenhang, völlig sinnlosen Quatsch. Und dann ist das heute, muss man da gar nicht mehr drüber reden. Ich glaube, das ist sinnlos.
Also du hast es nach der Wende erfahren, das war ja auch ein Arbeitskollege von dir.
Mhm.
Hast du da irgendwie einen Groll gehegt? Oder?
Nein, gar nicht. Okay. Ich habe mir gesagt, das kann man im Nachhinein auch nicht mehr. Man weiß auch nicht, warum er gefragt wurde oder warum das gesagt wurde. Ach, das ist eine ganz unschöne Geschichte und letztendlich, man muss das abtun, das hat keinen Sinn.
Genau, deswegen sprechen wir nämlich auch über die schönen Themen oder die erfreulicheren.
Es gab
ja viele Leute im Team bei dir, die sozusagen gesellschaftlich aus der Reihe getanzt sind. Das sind wunderbare Freundschaften entstanden mit homosexuellen Kollegen. Jetzt ist es seit dem 1. Oktober 2017 ja so, dass auch die Ehe in Deutschland für gleichgeschlechtliche Paare offen steht. War das für dich damals auch ein Tag der Freude? Du hattest ja viel mit Männern auch am Haus zu tun, die eben auch lieber Männer mochten. War das in den 70er, 80er Jahren ein Riesenthema oder konnte man sich da einigermaßen frei bewegen?
Das war am Palast überhaupt kein Thema. Und wir hatten, also einmal, ich habe einen ganz wunderbaren Freundeskreis von Anfang an.
Ja.
Und es gibt auch manche von den ganz Lieben auch schon nicht mehr, die auf dieser lieben Welt sind. Und das ist ganz, das ist nicht das Thema gewesen, wirklich nicht, gar nicht. Es hat niemand gefragt, es wurde niemand diskriminiert und es war kein Thema.
Das waren bewegende Zeiten. Am Ende wurden es über 50 Jahre, die du am Palast warst.
Ja.
Du warst zeitweise die dienstälteste Mitarbeiterin und hast noch viele Jahre, auch nach deiner aktiven Tänzerinnenzeit, die ja 1980 endete, Anrufe im Gästeservice entgegengenommen. Das ist natürlich auch praktisch gewesen, da du ja auch quasi jeden Sitzplatz im Saal aus dem FF zuordnen konntest.
Ja.
Gab es denn doch auch mal amüsante Anrufe, Begebenheiten in der Ticket-Hotline kurz vor Showbeginn? Ich weiß, du hast mir mal eine Geschichte erzählt, vielleicht magst du die mal kurz auch den Zuhörern wiedergeben mit zwei Gästen, die sich leider nicht so richtig eingefunden haben.
Ja, da rief jemand an, kurz vor 7:30. Wir sind hier in der Friedrichstraße. Hier ist überhaupt kein Palast. Ja, in welcher Friedrichstraße sind Sie denn? Ich glaube, wir sind hier in Spandau. Ich sage, das tut mir leid. Und das schaffen Sie auch nicht mehr, selbst wenn Sie die S-Bahn nehmen würden. Die braucht auch eine Dreiviertelstunde bis zu uns hierher. Sie hätten in Ihr Navi oder was Sie hatten, Mitte statt Mitte eingeben müssen. Dann hätten Sie auch uns gefunden. Und die mussten dann natürlich nach Haus fahren. Ja. Und das war sehr traurig. Also das tat mir auch sehr leid. Und es gab so wenig Karten. Manchmal war es wirklich, dass Sie die letzten Karten bekommen haben. Es war schon oftmals sehr ausverkauft oder überhaupt unser Haus war sehr gut besucht und sehr ausverkauft.
Ja, ist ja auch gut für eine Landesbühne, und, muss ja auch funktionieren. Ja?
Aber ja, und es war, also das hat mir wirklich leid getan.
Aber nett bist du immer zu den Menschen, deswegen.
Ja.
Du hast mal erzählt, das Haus ist mein Leben. Mit voller Begeisterung hast du das gesagt in einem Interview im Jahre 2019. Dein ganzes Leben hast du dort verbracht. Und ja, jedem Anfang wohnt ja auch ein Zauber inne. Auch der Abschied von der Friedrichstraße 107 war für dich der Beginn einer Zeit des Reisens. Du reist oder bist nach Griechenland gereist, nach Österreich oder nach Schweden. Wie sieht denn dein Alltag heute aus?
Also wenn es nicht diese hässliche Geschichte jetzt gäbe mit diesem Corona,
ja,
dann wäre ich natürlich auch vielleicht mehr verreist. Aber ich habe, also jetzt die letzten 2 Jahre bin ich gar nicht verreist. Ansonsten habe ich natürlich ganz liebe Familie in Ostrau und natürlich meinen Bruder in Magdeburg. Mhm. Und es gibt so Ecken, wo ich sehr gern, und nach Hamburg zu meinem Freund Frank. Das ist ganz wichtig. Aber wie gesagt, Langeweile habe ich nicht. Ich habe meine lieben Menschen aus dem Palast noch. Ich habe sehr oft Gäste, mhm, und bewirte die auch sehr gern. Und das ist eigentlich auch eine wunderbare Sache. Ich bin ausgefüllt. Ja, ich habe genug zu tun.
Wer dich kennt, der weiß auch, dass du keine Langeweile hast. Immer unterwegs. Mhm. Hör auf dein Herz, Helga. Was gibst du jungen Menschen mit auf den Weg, wenn sie einen Traum leben und vielleicht unsicher sind, ob sie ihrem Herzen folgen sollen? Was sollte man mitbringen, wenn man sein Leben leben möchte?
Also in jungen Jahren, muss ich ehrlich sagen, weiß man ja noch nicht so richtig, wo man hin möchte. Es gibt Wünsche und es gibt auch Verführungen. Aber was wichtig ist, wenn ich einen Traum habe, dem sollte man nachgehen und vor allem Disziplin haben und von anderen Berufen absolut Respekt haben. Wissen, was andere können, was andere machen, hinhören, hinsehen und auch lernen davon, abgucken. Und wie gesagt, das Wichtigste ist wirklich Disziplin.
Ja, und diese Disziplin, aber vor allem diesen Respekt, den hast du dein ganzes Leben deinen Gegenüber mit entgegengebracht, ja? Das war für dich immer selbstverständlich.
Ganz selbstverständlich.
Sonst hättest du auch am Palast, der auch den Respekt lebt, so lange nicht gearbeitet und deine Zeit verbracht.
Ja, und es sind ja auch Berufe, die, da kann man ja nur staunen, dass jemand sowas Tolles kann oder macht. Selbst ein Büro, man muss doch erst mal wissen, wie alles funktioniert. Man kann doch nicht einfach voraussetzen, ich kann das alles, ich weiß das alles, mir möchte mal keiner mehr was erzählen. Das geht nicht. Mhm. Wir lernen immer, immer.
Mhm. Hast du noch einen Lebenstraum, irgendetwas, was du dir in den nächsten 40 Jahren noch erfüllen möchtest?
Nein.
Du bist wunschlos glücklich und Gesundheit, ja.
Das ist das Wichtige. Also Gesundheit, ja, das ist wichtig. Und wie gesagt, Fröhlichkeit und immer meine lieben Menschen um mich herum, das ist ganz wichtig. Und die haben mir so geholfen jetzt und sind immer für mich da. Wenn ich sage, ich kann es nicht einkaufen, könnt ihr bitte kommen? Und dann wird also eingekauft und mitgebracht und getan. Und es ist ein schönes Leben.
Sehr gut, das ist ein schönes Schlusswort, liebe Helga. Das war mir ein Fest mit dir. Herzlichen Dank für deine Zeit und vor allem diesen spannenden Einblick auch in dein Leben.
Ach, vielen Dank auch.
Ich wünsche dir von Herzen noch viele schöne und gesunde Jahre. Wer dich kennt, der weiß, du wirst mindestens 140, wirst uns alle überleben. Und ich wünsche uns beiden noch eine lange Freundschaft, die ja auch wirklich über die Zeit am Palast gehalten hat. Du bist eine tolle Frau und es war mir wirklich eine große Ehre, dich auch als meinen ersten Gast begrüßen zu dürfen.
Oh, vielen, vielen Dank, mein lieber André. Vielen Dank.
Bis bald und alles Liebe.
Dir auch.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.